Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl und heute sprechen wir über psychologische Sicherheit und der Mut, der daraus entstehen kann. Dazu spreche ich mit Karin Lausch, die bereits im März letzten Jahres bei mir im Podcast zu Gast war. Im Mittelpunkt steht Karins neues Buch, worum es geht, um psychologische Sicherheit, um Mut und um die Frage, wie Zusammenarbeit, Führung und Organisation heute gestaltet sein müssen, damit Menschen sich trauen, sich wirklich zu zeigen. Ich wünsche dir viel Freude, viele Aha-Momente und lade dich ein, an der einen oder anderen Stelle neu hinzuschauen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Karin, bei mir im Podcast, schon zum zweiten Mal.
Es ist mir wirklich eine Ehre. Vielen Dank.
Wir sprechen heute eine Woche vor Weihnachten miteinander. Die Folge selbst wird Anfang Januar rauskommen und der Anlass ist ein sehr freudiger, nämlich dein zweites Buch wird gelauncht und das ist dann, glaube ich, nochmal 3 Wochen später, Anfang Februar, habe ich das richtig auf dem Schirm?
Ja, genau.
So ist das. Und wir hatten ja in der ersten Folge, die es bereits im März diesen Jahres oder wenn man das dann hört, letzten Jahres gegeben hat, ging es ja um Vertrauen, Führung und die Zukunft der Arbeit. Und jetzt in diesem zweiten Buch, ich muss den Titel unbedingt nochmal nennen, Feel Safe, Be Brave, wie ich finde, ein ganz genialer Titel. Bist du jetzt der Sache nochmal etwas tiefer auf den Grund gegangen und tatsächlich können wir mit dieser einen Podcast-Folge dem Ganzen auch nicht wirklich gerecht werden, aber wir wollen so ein paar Highlights rausgreifen und dazu habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze ein bisschen thesenförmig machen möchte und du dann Stellung dazu beziehst. Du hast das zumindest mal abgenickt oder hast keinen Kontra oder so gegeben, gehe ich mal davon aus, dass es klappt. Aber so ein kleines bisschen als Warm-up habe ich so 3 Auftaktfragen und die erste wäre, wer sich denn eigentlich am meisten darüber gefreut hat, dass du nach Trust Me, was ja 2023 auf den Markt gekommen ist, doch relativ schnell auch ein zweites Buch geschrieben hast.
Das ist echt eine schwere Frage, wer sich am meisten darüber gefreut hat. Ich würde fast vermuten, das war ich selbst, weil ich es wahrscheinlich am wenigsten für möglich gehalten hätte, dass ich das mache. Also ich habe mich selbst überrascht. Wer mich ein bisschen kennt oder mir folgt, weiß, dass ich auch kein Geheimnis daraus mache, wie selbstkritisch ich bin und dass ich meistens die Letzte bin, die von sich glaubt, dass sie was schafft oder kann. Ich war schon ganz überrascht, dass ich tatsächlich ein erstes Buch auf die Welt gebracht habe. Und ich habe damals gedacht, als Trust Me rauskam, super. So. Ja, also für ein zweites Buch, da ist auch gar nichts mehr. Also mehr weiß ich auch gar nicht, sondern das war's. Das ist mein Lebenswerk.
Aber gut, du hast natürlich zu dem Zeitpunkt auch alles wahrscheinlich da so reingepackt, was in dem Moment für dich wichtig war. Und das hat sich jetzt nochmal geändert. Jetzt hast du nochmal wieder Neues gehabt, was dir wichtig war.
Ja, und das habe ich am wenigsten für möglich gehalten, glaube ich, dass da doch so viel mehr ist noch und was da alles so ist. Ja, und das war selber für mich eine ganz schöne Erfahrung.
Sehr schön. Zweite These. Das zweite Buch schrieb sich deutlich leichter als das erste. 0 stimmt gar nicht. 10 stimmt total. Du kennst ja die Skalierung. Wo stehst du?
Definitiv eine 10. Also das ist vielleicht auch Teil dieser Überraschung oder der Freude. Es fiel mir deutlich leichter, das zweite Buch zu schreiben. Das lag zum einen daran, dass ich es das zweite Mal gemacht habe. Also ich habe das auch gemerkt bei meinem Sohn als zweites Kind. Das war so viel leichter als das erste Mal bei meiner Tochter. Das hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ich war sehr verunsichert und beim zweiten Mal war ich so viel sicherer in mir. Und es war auch bei ganz vielen anderen Erlebnissen im Leben irgendwie so. Ich merke immer einen sehr krassen Unterschied, wenn ich den Luxus habe, Dinge ein zweites Mal zu machen. Und das war beim Buch jetzt besonders schön. Ich wusste irgendwie, wie es geht. Ich wusste, was mich erwartet. Und das, finde ich, ist ja auch ein Teil des Buches. Ich habe aus all meinen Fehlern lernen können, weil ich habe so verdammt viele Fehler gemacht beim ersten Mal und habe es auch überhaupt nicht schlau geplant. Und von daher war Trust Me ein wunderschöner Prozess, aber auch ein leidensvoller Prozess. Und Feel Safe, Be Brave, das Buch zu schreiben, war sehr viel Genuss. Und das liegt vor allem daran, dass ich es einfach schlauer gemacht habe als beim ersten Mal.
Du hast jetzt in 2025, was ich finde, ein ganz besonderes Jahr ist, wo gerade ganz viel sich verändert, so in der Führungslandschaft, so wie ich das wahrnehme und so wie ich deine Posts verfolge, auch du so wahrnimmst. Was würdest du sagen, ist das kein Zufall, dass du ausgerechnet 2025 zu diesem Thema ein Buch verfasst hast, oder ist es dann doch einfach nur so ein Follow-up, was sich auch anbietet nach Trust Me?
Es ist tatsächlich ein total losgelöstes Buch und hat erstmal mit Trust Me überhaupt nichts zu tun, sondern er steht wirklich für sich. Und du hast ganz recht, ich habe dieses Buch nicht ohne Grund geschrieben, sondern genau jetzt geschrieben und veröffentliche es auch genau jetzt, weil ich glaube, dass das Thema nie wichtiger war als jetzt. Und ich mache mir in meiner Arbeit immer vor allem darüber Gedanken, was wir jetzt brauchen, um unsere Herausforderungen angehen zu können, vor allem in der Führung. Und als Organisation in der Zusammenarbeit. Und für mich ist ernst gemeinte, echte psychologische Sicherheit, nicht das, was so als Buzzword durch die Gegend wabert, ist für mich tatsächlich einer der Schlüssel, die wir unbedingt angehen müssen, weil ganz viele Probleme, die wir haben, daraus resultieren, dass wir sie nicht haben.
Ich durfte ja so ein bisschen vorab reinlesen, habe ich das auch genauso wahrgenommen, und da wollte ich unbedingt das auch noch mal an den Anfang unseres Austausches stellen, damit auch das vor allem deutlich wird. Ich habe jetzt mal so 9 zentrale Thesen rausgegriffen. Beginnen wir mit der These 1. Wir haben Sicherheit mit Harmonie verwechselt. Du sagst, viele Teams seien heute nicht konfliktscheu, sie seien angstgeprägt. Inwiefern ist das so?
Das ist vor allem etwas, was unserer Sozialisation geschuldet ist, wie wir aufwachsen, wie wir lernen, das Bildungssystem. Also es fängt schon ganz früh an, schon lange bevor wir arbeiten. Und ich teile dazu im Buch ja auch ganz am Anfang eine Geschichte, die tatsächlich meine Tochter in der Kita erlebt hat. Und das war für mich so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, ja, hier fängt das an. Hier geht es also los. Und vielleicht geht es auch noch viel früher los. In vielen Familien, bei vielen Menschen sicherlich auch schon ganz früh, vielleicht noch im Elternhaus, vor der Kita, dass wir sehr deutlich spüren, dass es klüger ist, sich anzupassen, statt das zu sagen, was wir eigentlich zu sagen haben. Also wir lernen sehr schnell, die meisten von uns lernen sehr schnell, dass so ein störungsfreier Ablauf und der Betriebserhalt, so nenne ich es mal, so kann man das auch in der Familie wunderbar nennen, wichtiger ist als unser Einwand, als das, was wir zu sagen haben, als das, was wir wirklich denken. Und das passiert immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass die Kosten für das Aussprechen dessen, was wir wirklich denken, teurer sind, als die es einfach hinzunehmen, was eine Illusion ist, aber darauf kommen wir ja vielleicht später noch. Und so wachsen wir auf. Also die meisten Familien sind schon nicht psychologisch sicher, weil wir sehr schnell lernen, wir müssen uns irgendwie anpassen, die Klappe halten, gehorsam sein. Überspitzt das jetzt auch ganz bewusst. Dann kommen wir ins Bildungssystem, in der Kita, in der Schule. Wir müssen angepasst sein, wir müssen uns melden, wir müssen brav sein, die Klappe halten, schön überall gute Noten schreiben, uns immer vergleichen mit anderen. Und lernen auch da, dass Störung nicht willkommen ist. Und dann kommen wir in die Arbeitswelt und da heißt es immer, wir müssen unsere Aufgaben erledigen, unserem Rollenprofil gerecht werden, performen, leisten und bloß die Klappe halten. Nicht in Missgunst fallen, sich nicht unbeliebt machen, damit man die Karriereleiter auch noch schön weiter hochsteigen kann. Und auch da bestätigt sich wieder, der störungsfreie Ablauf ist wichtiger als wir und wir sollten uns am besten auch niemandem zumuten, weil das ist einfach viel zu viel. Und deswegen ist psychologische Sicherheit kaum vorhanden. Und dann gehen wir in diese Harmonie, weil das der sicherste Weg ist, dem gerecht zu werden, von dem wir glauben, dass andere das von uns sehen wollen. Nett sein, lieb sein, brav sein, gehorsam sein, gefällig sein und es anderen bequem machen, weil wir glauben, dass andere uns so sehen wollen und dass wir deswegen weiterkommen. Und vielleicht kommen viele von uns damit auch weiter, aber der Preis, den wir dafür gerade zahlen, der hat uns hierher gebracht, in die Krise und in eine absolute wirtschaftliche Stagnation, in der wir völlig hinten hinterherhängen und nicht so richtig hinterherkommen.
Ja, in dieser Krise jetzt so verzagt zu sein und eben sich nicht zu trauen und aus Angst heraus Dinge zu entscheiden, ist Ganz sicher der verkehrte Move. Und ich glaube, das ist auch so das Entscheidende. Ich habe das auch in der Folge, die jetzt der Folge zuvor kommt, die wir beide jetzt aufnehmen, mit der Ruth Maria Matthes ganz gut besprochen, dass es eben auch darum geht, so ein bisschen die Dosis macht das Gift. Es ist ja nicht schlimm, sich mal anzupassen und mal den Mund zu halten, weil man denkt, nun ja, in dieser Diskussion, das bringt es nicht, wenn ich jetzt das Argument noch bringe. Wir wollen ja auch zu einem Ergebnis kommen, dergleichen mehr. Um das geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass es System hat, dass es überhaupt nicht mehr diesen Raum gibt, in dem man sich dann traut, die Dinge auch offen anzusprechen, die Momente, wo es wirklich um die Weichenstellung für die Zukunft geht, wo wir dann aber auch dieses sich das trauen, sich diesen Mut nehmen, das brauchen, weil es sonst nicht zu einem besseren Weg kommen kann.
Bei mir zuckt es schon so, während du sprichst, weil ich finde es super wichtig, weil ich glaube, dass wir alle gar nicht unterscheiden können, wann es denn jetzt sich lohnt, den Mund aufzumachen und wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Störung und wann ist denn der richtige Zeitpunkt für Anpassung. Es fällt uns Menschen einfach viel leichter, in ein Extrem zu gehen, weil sonst müssten wir sehr viel kognitive Energie verwenden, darauf immer abzuwägen, halte ich jetzt die Klappe oder sage ich was? Und ich glaube auch, dass wir das dringend miteinander trainieren müssen, wann eigentlich Störung echt willkommen ist und wann es jetzt auch mal ganz gut wäre, überhaupt mal zu einem Ende zu kommen, weil irgendwie müssen wir im Leben ja auch noch an Ziele kommen. Wir müssen ja irgendwie auch noch was schaffen. Wir müssen ja auch unseren Alltag geregelt kriegen. Wir können also nicht nur in der Störung verharren und alles zu einer Störung machen. Aber das ist so wahnsinnig interessant, wie wir Menschen auch dazu neigen, ins Extrem zu gehen, weil das viel leichter ist.
Es ist so, die Mitte, die Balance ist die große Herausforderung. Wir denken vielleicht, na ja, da nehme ich von beiden Seiten etwas. Das ist aber viel herausfordernder, als man denkt. Und manchmal denke ich so, das ist auch so eigentlich der Auftrag des Lebens an uns, dass wir, also wenn wir es schaffen, am Ende in so eine Mitte, in so eine Balance zu kommen, dann haben wir ganz viel geschafft und nicht, wenn wir in den Extremen landen. Und viele bewegen sich im Verlauf ihres Lebens eher in Richtung der Extreme. Und das ist etwas, was dann in einer, wenn du dann diese Extreme zusammenbringst, natürlich auch in eine Polarisierung führt und dann einfach auch das Pulverfass zur Folge hat. Und wir kommen da gleich thematisch, aber auch sehr schön zu der These 2. Und die lautet, der viel zitierte Safe Space ist einer der am meisten missverstandenen Begriffe unserer Zeit. Du sagst das in deinem Buch und ich wüsste jetzt gerne von dir, worin genau dieses Missverständnis besteht.
Der Safe Space, wir können ja mal überlegen, wie oft wir diesen Begriff überhaupt gerade hören. Alles ist irgendwie ein Safe Space. Das Kapitel im Buch heißt deswegen auch, alles ist ein Safe Space, nichts ist ein Safe Space. Denn wenn wir es so flächendeckend nutzen, so inflationär, dann können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch einfach zum Modebegriff geworden ist und nicht mehr viel damit zu tun hat, ob es wirklich der Fall ist, genau wie psychologische Sicherheit übrigens. Das heißt, alles ist irgendwie ein Safe Space und was daran missverstanden ist, ist, was ist eigentlich ein Safe Space? Ich hatte dazu eine ganz interessante Unterhaltung dann auch im Rahmen der Recherche meines Buches, habe ich mich mit vielen Menschen, die auch eine Mission haben in die Richtung mal so unterhalten, sicheren Raum kreieren für Menschen. Was bedeutet das? Und viele haben zu mir gesagt, ja, also ein Safe Space ist, wenn ich mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die gleiche Gedanken haben, die das gleiche erlebt haben und die so sind wie ich, darüber spreche, was ich erlebt habe, weil da weiß ich ja dann, dass mir nichts droht. Und ich glaube, ehrlicherweise, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, dass dieser Hintergrund auch zu der Polarisierung führt und zu der Frontenbildung, die du vorhin schon kurz angesprochen hast, dass wir also genau dadurch noch mehr Spaltung erfahren in der Gesellschaft, weil wir alle uns in unsere Safe Spaces zurückziehen, weil das auch wieder so viel einfacher ist, nur mit Menschen zu reden, die genauso sind wie wir. Und das ist für mich kein Safe Space, sondern das ist für mich irgendwie der Inbegriff einer Bubble.
Bubble-Harmonie ist das, ne? Eine Scheinharmonie, ein Scheinkonsens.
Genau. Und ganz gefährlich, weil wir suchen damit eigentlich nur die Rechtfertigung, dass das, wie wir jetzt sind, genau richtig ist. Und alle glauben, sie haben die Wahrheit. Und so haben wir jetzt ganz viele verschiedene Bubbles von möchtegern Safe Spaces, die alle in sich glauben, sie haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und was wir brauchen, um Mensch zu sein, ist doch eigentlich genau die Auseinandersetzung mit dem, was anders ist als wir. Und für mich ist der Inbegriff eines Safe Spaces, wenn wir alle völlig unterschiedlich sind und sein können und auch unterschiedlicher Meinung sein dürfen, aber die Toleranz haben, das auszuhalten, das Interesse haben, uns damit auseinanderzusetzen und die Wertschätzung einander gegenüber uns dafür nicht abzuwerten. Das ist eigentlich ein Safe Space und auch den gibt es deshalb kaum. Ich muss dann immer schmunzeln, wenn auch große InfluencerInnen beispielsweise auf Social Media ihre Accounts, ihre Communities als Safe Spaces betiteln und gleichzeitig fast vorm Burnout stehen, weil sie so viel liefern müssen, um überhaupt die Berechtigung zu haben, diese Followerschaft sich verdient zu haben. Oder ihnen Leute entfolgen und sie das und das natürlich total schmerzhaft ist und ein ganz grausamer Prozess eigentlich. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel missverstanden und nutzen das Konzept gerade eher, also es ist verfälscht und geweaponed zu etwas, was eigentlich nur rechtfertigt, dass wir uns zurückziehen von allem, was uns irgendwie anstrengend erscheint.
Es ist auch wieder dann nur so ein Pflästerchen, was wir draufkleben, aber wir gehen da nicht an die Ursache, nämlich dass wir das im Grunde genommen nie richtig gelernt haben, in einen, wie ich ja immer sage, mit Sanftmut und Stärke, also in einen Konflikt oder in eine Diskussion, in einen Diskurs zu gehen, wo wir unterschiedlicher Position sind, wo wir dann aber eben am Ende zu einem Konsens kommen können. Dafür brauchen wir dieses Umfeld, was du genannt hast, auch Voraussetzungen dafür, die geschaffen sein müssen. Und wo du Interesse gesagt hast, habe ich noch so gedacht, dafür brauche ich aber auch Zeit. Dass ich mir ein bisschen Zeit nehme, mich darauf einzulassen, den anderen zu verstehen und einfach mal erzählen zu lassen. Und daran scheitert es ja in vielen Stellen schon. Dann ist es viel leichter. Ich habe so ein Etikett, oh, das ist Safe Space, das ist jetzt mal so definiert. Und dann ist es das aber im Kern noch längst nicht.
Ja, und wir haben ja immer Zeit für das, was uns wichtig ist. Und es ist uns gerade einfach auch nicht wichtig. Und gleichzeitig muss man ja sagen, das ist auch ein schöner Kontrast zu der Art, wie wir AI im Moment nutzen. Was zeigt uns AI? AI ist schnell, immer sofort verfügbar. Wir können die behandeln, wie wir wollen. Wir kriegen immer alles sofort, was wir brauchen. Wir müssen nicht viel investieren und kriegen ganz viel. AI redet uns aber auch sehr gerne einfach komplett nach dem Mund. Das ist auch wieder sehr gefährlich und ein sich bestätigendes System. Echte Kontakte. Echte Menschen kosten Zeit, die sind anstrengend, da muss ich mich auseinandersetzen, ich muss irgendwie Beziehungspflege betreiben, das ist mit die härteste und anstrengendste Arbeit, die es so gibt. Und das ist natürlich im Vergleich auch wieder etwas, wo wir uns sehr zurückziehen. Auch alles übrigens Anzeichen für eine total ausgebrannte Gesellschaft, also dass wir alles, was so anstrengend ist, total meiden. Und ich glaube, dass wir genau das so dringend brauchen, dass wir wieder bereit sind, den Preis zu bezahlen für echte Beziehungen. Also, dass wir Zeit geben, dass wir kognitive Energie geben, emotionale Energie geben, um genau da reinzugehen, dass es genau das, was gerade so kaputt geht und bröckelt.
Du sagst ja, und da kommen wir zur These 3, zwischenmenschliche Angst ist der teuerste Kostenfaktor in Organisationen und verrückterweise taucht er dabei in keiner Bilanz auf. Ja, woran merkt man denn das ganz konkret, dass da im Prinzip das angstbesetzte Klima das große Problem ist und nicht irgendwie der vermeintliche Widerstand der Teammitglieder, die einfach nicht so recht wollen, wie die Führungskraft es will? Woran merkt so eine Führungskraft, dass das das Thema ist und das eigentlich der große Kostenfaktor?
Leider oft gar nicht. Und das heißt gar nicht, dass die Führungskraft, diese fiktive Führungskraft, über die wir da jetzt sprechen, die so stellvertretend ist für so viele, dass sie nicht in der Lage wäre, das zu erkennen, sondern sie ist eben Teil davon. Und wenn wir, das beschreibe ich im Buch auch, wenn wir ein Teil davon sind, dann können wir so gut führen, wie wir wollen. Trotzdem kann es sein, dass wir überhaupt nicht merken, was da vor sich geht. Deswegen ist es immer, glaube ich, schon auch ein Teil vieler Prozesse, mal den Spiegel vorgesetzt zu bekommen, wie immer, wenn es darum geht, mal auf uns drauf zu gucken. Wir brauchen oft jemanden, der auch das sieht, was wir vielleicht nicht sehen, die blinden Flecken. Und wenn wir es sehen, es gibt natürlich auch einige, die zumindest die These haben, die Vermutung oder die viel dafür tun, dann fällt es eben schwer zu sehen, was genau wir vielleicht tun, dass diese zwischenmenschliche Angst fördert und wir sehen das gar nicht. Also es kann schon sein, dass wir vielleicht das Problem erkannt haben, aber die Lösung nicht sehen. Und von daher ist das eben ein wirklicher Urwald. Es ist nicht, es gibt keine Blaupause, mit der wir sagen können, guck mal, das so zeigt sich zwischenmenschliche Angst und so kommen wir jetzt in die psychologische Sicherheit, sondern es ist ein wahnsinniger Urwald, total komplex an impliziten Signalen, expliziten Signalen, an Puzzleteilen, die man zusammensetzen muss. Und das ist wahnsinnig schwer, wenn man selber beteiligt ist.
Umso wichtiger, dass da jemand auch hilft, diesen Außenblick einzunehmen und da einfach mal unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Und da du ja auch in der ersten Folge bereits darüber berichtet, ja sehr viel im Einsatz und arbeitest auch ganz konkret mit Führungskräften, mit Teams. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass dir ja auch Dinge auffallen, die praktisch eine Art Beweisführung dafür darstellen, was du da genannt hast. Magst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ich kann mal so ein paar Beispiele nennen, weil es so viele gibt. Das war mir im Buch auch wichtig. Ich habe da sehr, sehr viele echte Praxisbeispiele reingepackt, um zu zeigen, wie vielschichtig das ist. Dass es halt nicht diese eine Lösung oder diesen einen Hinweis gibt. Was ich besonders spannend finde, ist, dass wenn ich in einem Team, und das ist, das kommt oft vor, das ko passt auch noch mal zu dem, was du vorhin gefragt hast, diese Harmonie. Diese Harmonie, und es muss noch nicht mal Harmonie sein, oft ist es auch einfach Vorsicht. Also eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Zögerlichkeit und Zaghaftigkeit, wenn ich die wahrnehme, dann ist das immer schon ein sehr, sehr guter Hinweis darauf, dass, weil warum bin ich zögerlich? Wahrscheinlich, weil ich gerade abwäge, was ich mir hier erlauben kann. Das ist erstmal ja auch schlau. Also wir Menschen machen das ja auch nicht aus Langeweile, sondern weil wir immer abwägen, was darf ich mir hier eigentlich leisten? Und diese Zögerlichkeit darin, wie ich mich ausdrücke, ob ich jetzt was sage oder nicht, das Weggucken, das betretene Schweigen, das sind schon oft gute Signale. Dann diese Harmonie, also dann dieses besonders nette und zuvorkommende und fast schon ekelhaft schmeichelnde. Also dieses, eigentlich finde ich das Meeting hier gerade, fand ich richtig furchtbar und eigentlich herrscht hier auch gerade eine Atmosphäre, in der alle irgendwie merken, dass da ein dicker rosa Elefant steht, weil wahrscheinlich viele denken, dass das total blöd war. Und wir sind vielleicht auch alle schon total angekotzt, weil dieses Meeting jede Woche stattfindet. Aber jede Woche sage ich dann nochmal besonders lieb und nett, vielen Dank für dieses tolle Meeting. Es war wirklich super moderiert. Bis nächste Woche. Das so überspitzt, um das mal anschaulich zu machen. Und das passiert jeden Tag dann in Teams, die eben sehr in dieser Vermeidung sind und sich absichern durch Harmonie. Harmonie ist ja eine Schutzreaktion. Also wenn wir nicht in die Konfrontation wollen, dann machen wir es besonders nett und gehen besonders in die Unterordnung. Ist ja eine Form von, ich ordne mich unter.
Absolut, ja. Also ich meine, das ist ja nun auch das Thema meines Podcasts, People Pleasing. Und
Genau.
ich sage immer, das ist auch mehr als nur, ich bin hier gerade ein bisschen freundlich und nett, sondern es ist letztlich eine Systemthematik und auch ein Stück weit soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz, die sich darin findet. Denn ja, also keiner von uns packt hier die Faust heutzutage aus, sich totzustellen oder wegzulaufen, ist auch keine Strategie. Und da ist das Fawning
Ja.
eben dieses Schmeicheln und gefällig sein und sich unterordnen, der Bambi-Effekt, das sind dann eben eigentlich auch sozial intelligente Verhaltensweisen, deuten aber darauf
Absolut.
hin, dass gerade in Organisationen, wo wir ja miteinander zusammen einen Unternehmens- oder Organisationszweck verfolgen, wo wir ja ganz anders auch uns ehrlich machen sollten und offen sein sollten, dass wir da in eine vollkommen falsche Richtung laufen, wenn wir dem so nachgeben, dieser Fähigkeit, sage ich mal, der Menschen, das zu tun. Das werden sie immer mehr können, denn nachfolgende Generationen können das immer besser. Wir sind ja früher viel weniger geschmeidig gewesen, aber heutzutage durch Social Media können wir uns alle immer besser verstellen und es wird immer mehr Schein als Sein nach außen getragen. Ja, dass wir das womöglich gar nicht mitbekommen
Ja.
und nicht identifizieren, dass wir ein Riesenproblem haben und im Prinzip nicht nur ein, sondern vielleicht fünf rosa Elefanten da im Raum rumstehen und keiner was sagt, ne?
Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Ich sage dann auch immer gerne, auf dem Grabstein einer solchen Organisation steht dann irgendwann, sie haben alles vermieden. Ne? Das ist dann das Resultat dessen. Und dann haben wir auch alles vermieden. Auch alle Chancen haben wir dann gemieden, nicht nur die Risiken. Um vielleicht noch eine dritte Variante zu nennen, die ich auch sehr alarmierend finde und die auch sehr oft vorkommt, ist, wenn Menschen keine Verantwortung übernehmen wollen. Also wenn du diese Atmosphäre hast von Menschen, die zwar das tun, was sie irgendwie tun sollen, aber kaum suchst du jemanden, der oder die, weiß ich nicht, eine Projektleitung übernimmt, ist ganz so ein Klassiker, dann gehen alle innerlich so einen Schritt zurück und niemand möchte und alle ducken sich so weg. Und viele glauben dann, ja, die wollen halt nicht, ne? Also es gibt halt Menschen, dann höre ich immer diesen Spruch, es gibt halt Menschen, die wollen keine Verantwortung übernehmen. Und dann sage ich, nee, das stimmt nicht. Daran glaube ich nicht. Jeder Mensch möchte eigentlich einen Beitrag leisten, auch einen großen Beitrag leisten, also schon auch über das hinaus, wofür man vielleicht mal angetreten ist, wenn die Rahmenbedingungen die richtigen sind und wenn die Motivation da ist. Und die meisten Menschen, die sich so wegducken und denen dann der Stempel gegeben wird, die wollen halt nicht. Die wollen eigentlich, aber sie wollen den Preis dafür nicht zahlen, den sie vermuten. Nämlich Bestrafung, wenn es schief geht, öffentliches Verbranntwerden, so heißt das ja oft auch in Organisationen, wenn Menschen Verantwortung übernommen haben, ist schiefgegangen und die wurden irgendwie öffentlich abgewertet oder ihnen wurden die Rollen entzogen oder ja, es wurde irgendwie unschön für sie. Das möchte dann niemand erleben, also möchte auch niemand in die Fußstapfen treten. Das ist nochmal so eine dritte Variante und dann gibt es, wie gesagt, noch ganz viele weitere Dinge, die mich dann wachsam machen.
Richtig gut. Und es kann auch nur ein Appetizer sein, unser Podcast. Das müssen wir betonen, denn wir haben natürlich jetzt noch ein paar weitere Thesen, die wir anschauen wollen. Und wenn ich so zuhöre, und das ist ja auch eine Position, die du immer wieder einnimmst, dass du ja jetzt nicht mit dem Finger auf die Führungskraft zeigst oder die Führungskräfte, sondern eben auch sagst, du anerkennst auch, wie herausfordernd das ist. Bei vielen könnte man natürlich sagen, naja, es hat auch früher schon schwierige Zeiten und Herausforderungen gegeben. Du sagst aber, und das führt uns zu der These 4, Führung heute ist psychologisch viel anstrengender, als das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Was macht es denn so besonders, ja, dynamisch oder dynamisiert anstrengend heutzutage?
Wir arbeiten nicht mehr linear, sondern wir arbeiten in so vielen Bereichen multifunktional und können gar nicht mehr genau sagen, was auf was einzahlt. Also es ist wahnsinnig, ist noch viel komplexer geworden. Auch durch neue Technologien, AI, die Entwicklung, die Marktsituation. Wir haben, das ist auch kein Geheimnis, deutlich verdichtetere Krisensituationen als in den Jahren davor. Und die Führungsspannen werden immer größer, weil Führungskräfte immer, also teilweise wirklich 35 bis 40 Mitarbeitende haben, weil wir natürlich auch immer weniger Menschen haben in Führungsrollen, Personalmangel haben, weil Unternehmen sparen. Und das heißt, die Herausforderungen wachsen, was dazu führt, dass Führung sich eigentlich kaum um Führung kümmern kann. Und das, die Entwicklung hat deutlich zugenommen.
Ich würde mal These 5 überspringen, weil die haben wir implizit mit dem ganzen Thema People-Pleasing schon beantwortet. Kommen wir zu These 6. Die finde ich ganz schön, weil du sprichst davon, dass psychologische Sicherheit kein Gefühl ist und es ist auch nicht nur so ein Startschuss, sondern es ist eine tägliche Praxis und die muss so in Fleisch und Blut übergehen, wie so das Zähneputzen sozusagen. Es muss also irgendwo in den Organisationen auch wirklich adaptiert werden. Du verwendest hier für die 5 Vs. Wir können jetzt nicht alle 5 Vs in Gänze hier vortragen. Du darfst aber gerne alle 5 nennen und dir mal so ein V herausgreifen, dem du jetzt nochmal hier die Bühne geben möchtest.
Die 5 V sind Vereinbarung, Vertrauen, Verbindung, Verantwortung und Veränderung. Und das sind natürlich erstmal auch nicht weniger Buzzwords, aber dann geht es eben darum, auch im Buch sie sehr, sehr genau an Beispielen zu beschreiben. Und genau das war mir sehr, sehr wichtig. Ich nehme jetzt mal Verbindung als Beispiel, eins der 5 Vs, um klarzumachen, vielleicht auch, wie das Buch so atmet. Also was ist eigentlich auch der Kern des Buches? Mir war es wichtig zu zeigen, dass wir keine großen Beratungskonzepte und unfassbar teuren, langwierigen Transformationsprozesse brauchen, um psychologische Sicherheit zu fördern, sondern dass wir vielmehr diese kleinen Mikromomente, das, was wir sowieso schon tun, jeden Tag, was wir aber im Moment wegwischen oder einfach übergehen und gar nicht wahrnehmen, dass wir uns darum kümmern, weil diese Momente sind eh da. Ich muss sie nicht erzeugen. Sie kosten kein Geld und sie kosten dann ein bisschen mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Aber oft fällt uns das ja schwerer, als Geld auszugeben. Diese Momente sind aber unbezahlbar, wenn ich sie nutze. Und Verbindung ist deswegen ein schönes Beispiel, weil genau dort geht es um diese ganz kleinen Momente. Also jemanden ganz ehrlich mal in die Augen zu gucken und zu fragen, wie geht's dir wirklich? Und vor allem, und das nehme ich jetzt mal als ein einziges Beispiel, geht es darum, Gespräche so zu führen, dass wir über das sprechen, was gerade wirklich wichtig ist. Wir haben nämlich einen wahnsinnigen Anspruch, Gespräche, gerade auch Führungskraft mit Mitarbeitenden in dem zweiwöchentlichen One-on-One, weil dann ist ja auch immer keine Zeit, 60 Minuten, wir haben 80 Themen. Also haben wir das Gefühl, wir müssten jetzt den Anspruch erfüllen, vollständig alles zu besprechen. Und das ist meistens schon der Tod für ein gutes Gespräch, denn wir besprechen dann alle 80 Themen, aber das eigentliche eine Thema, das ist gar nicht zur Sprache gekommen, weil wir gar keine Zeit hatten, mal zu gucken, was ist hier wirklich wichtig. Also gehe ich als Mitarbeiterin wieder raus und denke, ich habe dieses Problem, ich bin nicht gehört, ich bin nicht gesehen, aber schön, dass ich jetzt Guidance für meine 80 Themen habe. Wir müssten das eigentlich komplett umdrehen und sagen, wir kümmern uns in diesen 60 Minuten um das eine Thema und wir haben mal den Mut zur Unvollständigkeit und sagen, was ist dieses eine Thema, über das wir jetzt wirklich sprechen müssten? Und ich garantiere, Wenn wir über dieses eine Thema sprechen, dann werden auch alle anderen 80 Themen laufen. Aber wenn wir dieses eine Thema ignorieren, dann leiden auch alle anderen 80 Themen darunter. Und das zu verstehen, das wäre schon ein Riesenshift, der erstmal nichts kostet. Wir könnten das völlig eigenverantwortlich tun. Wir müssen auch niemanden fragen, ob wir das jetzt dürfen, und macht einen Riesenunterschied.
Absolut. Sehr schön. Also auch Mut zur Langsamkeit zu haben. Also im richtigen Moment mal langsam sein, das Tempo rausnehmen und sich wirklich hinsetzen und eine Begegnung wirklich zulassen und nicht schon gleich Output bezogen, sondern ja, wo stehen wir hier, um mit dem, was da ist, auch zu arbeiten. Und diese Begegnung ist so wertvoll, dass jetzt in diesem Moment diese andere Person dort sitzt und aus dem was zu machen. Und das ist eben gerade, wo wir heutzutage ja vielfach auch anders kommunizieren. Da können wir Informationen, können wir auch einfach mal so rübergeben. Da müssen wir jetzt nicht die andere Person da haben, aber wenn wir sie schon mal da haben, dass wir das dann auch wirklich nutzen.
Und als Ergänzung, mir ist das super wichtig, hier geht es nicht um einfach nur Wellbeing oder dann, weil dann kommen immer gleich welche und sagen, hallo, wir sind hier in einem Wirtschaftsunternehmen, wir müssen hier arbeiten. Hier geht es auch nicht um Esoterik oder spirituelle Begegnungen oder so, sondern hier geht es wirklich auch um harte wirtschaftliche Faktoren. Das ist mir ganz wichtig, weil das sonst so oft missverstanden wird und dann immer gesagt wird, ich bin nicht im Unternehmen, um intensive Beziehungsmomente hier zu pflegen. Und da würde ich sagen, doch, weil das der Kern für jede Leistung ist. Also wir wollen immer Leistung, aber dann sagen wir jetzt leiste. Und so funktioniert das nun mal nicht nachhaltig und auch nicht gesund. Wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen diese Wertschätzung und wir brauchen dieses Gehörtwerden, damit Menschen eine nachhaltige, gesunde Motivation entwickeln. Und dann haben wir auch kein Problem mehr damit, dass wir immer Leistung verlangen müssen, weil dann kommt die automatisch.
Ein weiterer Faktor, der auch darauf positiv einzahlt, ist ja das ganze Thema Verantwortungsübergabe. Du hast ja darüber gerade schon ein bisschen gesprochen. Du hast da auch schon ein paar wichtige Faktoren angesprochen. Du sagst ja, dass es so einen Denkfehler gibt, den die Führungskräfte unterliegen, wenn sie sagen, ich lasse das mal besser sein mit dem Übergeben von Verantwortung. Das ist mir zu riskant. Was würdest du dem entgegnen? Worin besteht vielleicht das wirkliche Risiko?
Ja, genau. Also oft liegt dahinter ja auch die Angst, ich werde dann nicht mehr gebraucht oder die Angst, die anderen werden es nicht so gut machen und ich bin doch dafür verantwortlich. Und ich muss sagen, da hinkt unser System natürlich auch wieder, weil wenn ich strukturell für Dinge verantwortlich zeichne, sie dann aber in die Verantwortung anderer geben soll, ich dann aber den Kopf dafür gerade halten muss, weil dann jemand mich bestraft. Ich will ja genauso wenig bestraft werden als Führungskraft oder abgewertet werden wie meine Leute. Also Führungskräfte haben oft die wenigste psychologische Sicherheit von allen. Dann ist das ja schon wieder ein System, das sich selbst bestätigt. Das heißt, ich verhalte mich natürlich in der Führung auch nur so, dass ich gut über die Runden komme. Deswegen auch hier wieder, es hat gar nichts mit den Führungskräften erstmal zu tun, sondern sie verhalten sich auch nur so, wie das System es von ihnen verlangt. Und dahinter steckt auch wieder ein absoluter Verbrennungsmotor, wenn es um unsere wirtschaftliche Produktivität geht. Weil wir haben ja schon gesagt, Führungskräfte sind total am Ende. Und jetzt machen sie selber auch noch alles, was operative Arbeit ist, oder greifen überall ein oder sind überall involviert. Das ist unfassbar anstrengend und das können wir gar nicht leisten. Also erstmal rein von der Rollenklarheit und der Produktivität ist es dringend notwendig, Klarheit zu schaffen, Grenzen zu ziehen und Dinge wirklich abzugeben und eben nicht nur Aufgaben abzugeben, sondern die Verantwortung abzugeben und dann auch wirklich loszulassen. Und es ist auch deshalb wichtig, weil Menschen sich nur dann entwickeln können. Wenn wir immer am Steuer bleiben, entwickeln wir nur erlernte Hilflosigkeit, also Menschen, die es eben gewohnt sind, dass wir am Ende noch eine Hand am Steuer haben. Dann werden wir die Hand am Steuer auch immer haben müssen, weil sie können ja sonst gar nicht fahren, sage ich jetzt mal ganz platt. Und auch das ist wieder nur eine Bestätigung eines Systems, das wir eigentlich verändern wollen. Deswegen ist Abgeben und Verantwortung abgeben unfassbar wichtig und oft viel schwieriger, als sie zu nehmen. Wir reden viel darüber, wie schwierig das ist, Verantwortung zu übernehmen und wie wir Menschen in die Verantwortung kriegen. Wir sollten mehr darüber sprechen, wie wir Menschen dahin bekommen, dass sie Verantwortung auch wirklich abgeben können, ohne Angst.
Bräuchte es dafür eine Schulung quasi oder irgendwie einen Begegnungsraum, wo man sich darüber vielleicht auch austauschen mag untereinander? Sag mal, wie machst du das oder was sind denn da für Fragezeichen, um dann vielleicht an der Stelle auch richtig ansetzen zu können? Wie kann man das machen?
Ja, ich glaube gar nicht, dass es dafür eine Schulung braucht. Ich glaube, die Risikofaktoren müssen abgebaut werden. Also die Bestrafung in dem Fall beispielsweise, die Bestrafung durchs Management, wenn dann was schief geht, die müsste abgebaut werden. Und Führungskräfte sind ja leider nun mal auch die Ersten, die den Kopf hinhalten, wenn was schief geht. Gleichzeitig sollen sie aber ihre Leute fördern, Risiken eingehen und sie entwickeln. Das beißt sich total. Deswegen brauche ich als Führungskraft keine Schulung, um zu lernen, wie ich Verantwortung abgebe, sondern ich brauche eigentlich auch hier wieder psychologische Sicherheit, dass mir nichts droht, wenn ich das tue und wir Risiken eingehen und es auch mal schief geht. Also eher ein Aufruf an die Unternehmensführungen, auch nochmal gut zu gucken, wie sie eigentlich damit umgehen.
Ja, also auch hier wieder die Erkenntnis, es ist ein strukturelles, systemisches Thema. Es wird sehr viel gearbeitet, es wird sehr viel rotiert und vieles von dem, was da gemacht wird, ist aber nicht unbedingt ja produktive Arbeit, sondern mehr so Beruhigungsarbeit, wie du das nennst. Und es ist kein Ausdruck für eine echte Entwicklung. Das ist das ganze Phänomen Fake Work und das ist dir ein wichtiges Anliegen. Freie Bühne für dich zu diesem Thema.
Aktuelle Zahlen sagen, dass wir bis zu 41% unserer Arbeitszeit mit sinnlosen Tätigkeiten verbringen. Und ich finde, das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es gibt auch eine aktuelle Umfrage, die fand ich besonders schön, in der ein Drittel der Befragten zugegeben haben, dass sie den Aufgaben den Vortritt geben, die besonders sichtbar sind, völlig egal, ob sie auch sinnvoll sind. Also, es geht ums Sehen und gesehen werden. Und darum zu beweisen, dass wir irgendwie fleißig sind, auch hier wieder. Showbühne als wirklich Werkstatt, wenn man so will. Und das ist natürlich auch wieder ein weiterer riesen Verschwendungs- und Kostenfaktor, auch für unsere Gesundheit, weil ja Sinnlosigkeit uns auch gar nicht gut tut. Also wenn wir ein System bedienen, das wir selbst für sinnlos halten, das ist ja total ungesund, und oft der Grundstein eines jeden Burnouts. Und dann ist es natürlich ganz, ganz verheerend, wenn wir sehen, womit wir unsere Zeit verbringen und was wir alles so nicht schaffen. Also wo uns Innovation fehlt, wo uns Produktivität fehlt. Und da können wir wahrscheinlich sagen, ja, in diesen 41% und in diesem ein Drittel sichtbare, aber sinnlose Tätigkeiten steckt schon ziemlich viel davon. Wenn wir das jetzt nicht mehr machen würden, also nehmen wir mal an, wir würden in diesem Meeting, was ich da vorhin benannt habe, und es muss auch kein Meeting sein, es können auch ganz klare Aufgaben sein, Routinen, die wir jeden Tag machen, irgendwelche Protokolle, die geschrieben werden, ja, bürokratische Dinge, alles Mögliche kann Fake Work sein, je nachdem, in welchem System ich arbeite und ob es Sinn macht oder nicht. All das, was wir nicht hinterfragen und einfach immer weitermachen, das hält uns am Ende davon ab, was Sinnvolles zu tun. Jetzt kann man sich ja mal überlegen, wenn wir in diesem einen Meeting nicht mehr jede Woche sitzen würden, uns nicht mehr jede Woche ärgern würden, in den inneren Widerstand gingen und danach noch eine halbe Stunde auf dem Flur oder digitalen Chat darüber reden würden, wie doof das doch ist und dass wir ja nächste Woche da schon wieder hin müssen und uns dann zu Hause auch noch abends ärgern würden und so erschöpft sind. Wenn wir das alles nicht mehr hätten, können wir uns ja mal überlegen, welche Potenziale frei werden würden und wie viel Energie wir hätten. Dinge, die wirklich wichtig sind.
Bin ich voll bei dir? Machen wir da einen Haken und kommen zu der These 9 und sprechen über Mut. Und du sagst, da geht es ja nicht darum, sich einfach mal so ein Wünsch dir was zu machen, sondern eben, du sagst, die Basis für Mut ist Sicherheit. Und wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, wir sind ja nun kurz vor Weihnachten und wenn die Folge gekommen ist, sind wir schon im neuen Jahr. Was sollten denn Organisationen sein lassen, damit Menschen wieder mutiger werden? Weil ja letztlich die Menschen die sind, die die Organisation tragen.
Sie sollten sein lassen, jegliche Form persönlicher Abwertung. Also alles, was in Richtung geht, du bist zu emotional, du bist immer zu laut, du bist immer so, ich weiß nicht, all diese Sätze, die wir so gerne und schnell denken und dann entweder auch sagen oder gar nicht sagen, aber unser Denken sich im Verhalten widerspiegelt. Also Menschen abwerten für das, was sie versucht haben, für das, was sie mutig waren zu sagen, für das, was sie an Risiken eingegangen sind, für das, was sie versucht haben und es hat nicht funktioniert oder es war vielleicht nicht die beste Idee oder es war vielleicht gerade auch eine Botschaft, die irgendwie echt unbequem war und irritiert hat oder eine Person hat ein Gewohnheitsrecht vom Vorstand angesprochen oder so und angezweifelt. Also all diese Dinge, die irgendwie unbequem sind und unangenehm, Wir müssen es sein lassen, Menschen in irgendeiner Form dafür abzuwerten, weil das ist nämlich der Endgegner jeder psychologischen Sicherheit. Das ist der Fahrstuhl in direkt in die zwischenmenschliche Angst, dass niemand möchte ausgegrenzt, abgewertet, diskriminiert oder belächelt werden. Und wir tun das leider sehr, sehr schnell, weil auch das kognitive Energie spart, wenn wir Menschen in so eine Schublade stecken. Aber das ist dann auch der Grund dafür, dass sie sich nicht mehr trauen, sich zu zeigen.
Ja, absolut. Das ist sehr, sehr schnell passiert. Also das braucht lange, um das aufzubauen und umgekehrt ist es sehr, sehr schnell einfach mal weg. Und deshalb auch nochmal die Gegenfrage, wovon dürfen denn jetzt die Organisationen wieder mehr zeigen? Wo möchtest du sie auch ermutigen, das zu tun? Vielleicht ihnen so ein bisschen Rückendeckung auch geben?
Spielerische Leichtigkeit im Umgang mit allem, was unbequem ist. Also eine echte Neugier für unbequeme Botschaften. Das Hören, ich möchte hören, was du zu sagen hast. Das ist eigentlich eine Haltung, die ich jeder Organisation heute sehr ans Herz legen würde. Und zwar ohne einen Filter. Also nicht, ich möchte hören, was du zu sagen hast, aber nur, wenn es mir auch schmeckt, sondern ich möchte wirklich hören, was du zu sagen hast. Ich glaube, dass wir dadurch ungeahnte Kräfte entfalten können.
Jetzt freue ich mich wahnsinnig darauf, wenn ich dieses Buch in der Hand halte. Ich habe da ja, wie gesagt, schon reinschnuppern können. Und wenn ich mir dann so vorstelle, ich nehme dieses Buch, ich lese das durch und ich klappe es dann am Ende zu. Was wünschst du dir denn, was man so als Leserin, als Leser mitnimmt, welches Gefühl sich dann vielleicht auch breit gemacht haben kann im Verlauf dieser Lektüre? Was soll da so übrig bleiben, so nach dieser Lektüre?
Da habe ich jetzt witzigerweise gleich was mir so in den Sinn gekommen ist. Und das ist Zuversicht. Zuversicht, dass wir selber etwas tun können, dass wir selber, weil psychologische Sicherheit, ich erlebe auch oft, dass Menschen in so eine Passivität gehen und sagen, ja, also es ist hier halt nicht sicher, dann nicht. Ich kann das ja auch gar nicht ändern. Und die Botschaft meines Buches zum Schluss ist ja eben gerade diese, dass egal in welcher Rolle wir sind, wir alle ganz viel ändern können und jeden Moment nutzen können, um was zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass wir in eine aktivere Rolle kommen in dem Design unserer Arbeitsrealität und da mehr selber auch für uns sorgen. Denn oft ist der auch hier wieder Mut, den wir dann selber haben, uns zu zeigen, der Grundstein dafür, dass etwas sichtbar wird, was vorher für Unsicherheit und Angst gesorgt hat. Und dann können wir es aushebeln und können dafür sorgen, dass es sicherer wird. Deswegen Feel Safe, Be Brave, wird am Ende auch umgedreht in Be Brave, Feel Safe, weil oft ist es auch der Mut eines einzelnen Menschen, der dann so einen Kreislauf durchbricht.
Wunderschöner Gedanke, dass wir das weitergeben von Mensch zu Mensch. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir in den Podcast zu kommen, denn ich denke auch wirklich, dass das Thema People-Pleasing eben eine ganz große Rolle in dieser Thematik spielt. Viel Freude an dem, dieses Gefühl auszukosten. Jetzt ist es vollbracht, das Buch ist geschrieben und jetzt wird es veröffentlicht und die Leute werden es lesen.
Ich danke dir von Herzen. Danke auch für das tolle Gespräch und die sehr guten Thesen. Das war auch spannend.
Wenn ich mein Gespräch mit Karin in einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre es dieses: Zuversicht. Zuversicht darauf, dass psychologische Sicherheit kein Luxus ist, kein Soft-Skill-Thema, sondern eine zentrale Voraussetzung für gesunde, mutige und leistungsfähige Zusammenarbeit. Ich möchte dir gerne 5 zentrale Takeaways aus unserem Gespräch mitgeben. Erstens: Echte psychologische Sicherheit zeigt sich dort, wo Unterschiedlichkeit und Widerspruch erlaubt sind, ohne Abwertung. Zweitens, ein Safe Space ist kein Wohlfühlraum. Es ist nicht der Ort, an dem jetzt alle gleich denken. Es ist der Ort, in dem Verschiedenheit ausgehalten wird, mit Respekt, Neugier und immer Beziehung auf Augenhöhe. Drittens, Angst ist ein massiver Kostenfaktor. Er kostet Unternehmen Innovation, Verantwortung, Energie und Gesundheit. Und sie zeigt sich oft sehr leise, in Zögerlichkeit, Harmonie, Rückzug und Vermeidung. Viertens, Mut entsteht nicht aus Appellen, sondern aus Sicherheit. Menschen werden nicht mutig, weil man es von ihnen fordert. Sie werden mutig, wenn sie wissen, ich werde nicht beschämt, abgewertet oder bestraft, wenn ich mich zeige. Schließlich fünftens, psychologische Sicherheit entsteht aus einer täglichen Praxis. Sie entsteht nicht durch Programme oder Workshops allein, sondern durch viele kleine Mikromomente im Alltag, durch Zuhören, echtes Interesse, durch den Mut zur Unvollständigkeit und durch Führung, die Verbindung vor Geschwindigkeit stellt. Vielleicht ist genau das ein guter Gedanke für den Start ins neue Jahr. Nicht noch schneller zu werden, nicht noch effizienter zu funktionieren, sondern bewusst dahin zu schauen, wo Sicherheit fehlt und wo wir selbst dafür etwas beitragen können. In der nächsten Folge geht es hier im Podcast wieder mit einer Solo-Episode weiter und ich werde mich darin noch ein bisschen mit diesem Thema Mut beschäftigen. Genauer gesagt mit der Verbindung von Wut, Selbstbehauptung und innerer Klarheit. Es wird darum gehen, wie aus unterdrückter Wut konstruktiver Mut entstehen kann und wie Selbstbehauptung gelingt, ohne in Schuldgefühle oder Aggressionen zu kippen. Bis dahin wünsche ich dir einen gelingenden Start ins neue Jahr. Ich wünsche dir viel Klarheit, auch Sanftmut und die Erlaubnis, mutig zu sein, und zwar dort, wo es wirklich zählt. Bleib zuversichtlich und bis zur nächsten Folge von People Pleasing Ade.